Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Brutkasten-Talk. Heute geht es um das Thema Quantencomputer. Und ganz konkret geht es um ein österreichisches Unternehmen, das in diesem Bereich aktiv ist und eines der bekanntesten Unternehmen in Österreich in diesem Bereich ist. Und auch davon unabhängig eines der bekanntesten Spin-offs aus Österreich, Parity QC. Die haben jetzt kürzlich ein neues Investment geholt und darüber, aber auch über einige andere Dinge, wollen wir heute sprechen mit Magdalena Hauser und mit Wolfgang Lechner, die beiden Co-CEOs von Parity QC. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Ja, zu dem Investment, das ihr jetzt bekommen habt. Ihr könnt ja, habe ich schon erfahren, nicht ganz so viel dazu sagen, aber was wir mal sagen können ist, B und C Innovation Investments ist bei euch eingestiegen und die bei der Bewertung, die ihr damit erreicht habt in dieser Finanzierungsrunde, zieht ihr gleich mit einigen amerikanischen Quantenunternehmen, die an der Börse gelistet sind. Das heißt, wir reden da grob vom dreistelligen Millionenbereich. Ist das so richtig?
Ja.
Ja. Was bedeutet das für euch, dass ihr jetzt diese Bewertung erreicht habt?
Ja, also für uns ist das natürlich im internationalen Wettbewerb extrem wichtig. Man muss sagen, Quantencomputing ist ja ein sehr junges Gebiet. Das heißt, sehr viele Startups bewegen sich da, aber natürlich auch die Tech-Giganten. Und was etwas ist, was wir sehen, und das generell in der Startup-Szene ist, dass die Anfangsfinanzierung oft sehr gut funktioniert in Europa, aber dann sozusagen die Scale-Up-Finanzierung genau das Problem wird. Und was wir eben jetzt bewiesen haben und die BCI vor allem bewiesen hat, ist, dass man das eben auch aus Europa heraus schaffen kann und dass es ein europäischer Player auch schaffen kann, da wirklich mitzuhalten mit internationalen Firmen.
Wie seid ihr da vorgegangen bei der Auswahl des Investors? Weil du hast ja jetzt schon angedeutet, dass die europäische Komponente da eine wichtige Rolle gespielt hat.
Genau, also wir haben sehr viele internationale Anfragen bekommen und da hat man eben schon gesehen, dass was international geboten wird an Bewertungen wirklich sehr beachtlich ist und was uns auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat. Und wir haben da eigentlich dann immer sehr zurückhaltend agiert, weil wir eben nicht ausländische Investoren in der Firma haben wollten. Im Quantenbereich ist das tatsächlich ein großes Thema. Weil wir es eben schaffen wollen, wirklich ein europäisches Unternehmen zu bleiben. Und da haben wir es eben dann geschafft, mit BCII einen Investor in Österreich zu finden, der eben alle unsere Erfordernisse mitbringt. Also das eine ist, dass man wirklich langfristig denkt. Also das heißt, dass wir nicht sozusagen auf Zyklen angewiesen sind, sondern wirklich frei agieren können. Das andere ist, dass das ein wirkliches europäisches Unternehmen ist. Also B&C-Gruppe ist sozusagen strikt österreichisch. Das andere ist eben auch der Spirit. Also wir fühlen uns als Unternehmer, also wir haben sozusagen viele Dinge, die man üblicherweise im Startup-Business kennt, nicht gemacht. Also gerade dieses anfängliche Race um Venture-Kapital haben wir immer als Race zum Umsatz gesehen oder zur Profitabilität. Und das ist etwas, wo wir sehr gut harmonieren mit der B&C-Gruppe generell. Und deshalb war das für uns eigentlich ein idealer Investor.
Warum war euch das so wichtig, diese europäische Komponente?
Im Quantenbereich gibt es mehrere Faktoren, auf die man aufpassen muss. Also Quantum Computing an sich fällt unter Dual Use. Das heißt, man kann Quantencomputer für zivile Anwendungen verwenden, aber auch für militärische. Das ist auch ein Grund, warum wahnsinnig viele Regierungen weltweit sehr viel Geld in den Quantenbereich stellen können. Im Moment sind es um die 60 Milliarden. Und was das für uns bedeutet, wenn wir unabhängig bleiben wollen und als europäischer Player uns wirklich da auch behaupten wollen weltweit, dann müssen wir schauen, wer bei uns irgendwann in der Firma sitzt. Weil es darf uns nicht beeinflussen, wie geopolitisch die Lage gerade da draußen ist. Also wir müssen unser Geschäft so weit wie möglich unabhängig machen können. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente ist, Quantum Computing ist ein sehr kollaboratives Netzwerk immer noch. Und man braucht viele Partner, um einen Quantencomputer zu bauen, der voll funktionsfähig ist. Und gerade in Europa gibt es dort große Konsortien, die sich bilden, um Large-Scale Quantencomputer zu bauen. Und in diesen Konsortien wollen wir natürlich dabei sein. Jetzt ist es aber so, dass Europa sehr strenge Regeln hat, wer in im Unternehmen sein darf und wer die Kontrolle hat. Und auch deswegen war es für uns sehr wichtig, dass wir europäische Player bei uns im Unternehmen haben.
Was wäre denn der Worst Case, der eintreten könnte, wenn man jetzt außereuropäische Player drinnen hätte?
Also der Worst Case ist tatsächlich, dass man aus diesen Konsortien fliegt. Also die Europäische Kommission schaut sehr genau drauf und prüft es auch regelmäßig. Und aus Konsortien fliegen heißt, die Chance zu verpassen, mit sehr vielen Partnern gemeinsam einen Quantencomputer zu bauen. Und unser Geschäftsmodell ist ja genau als Architekturunternehmen mit Hardwarehersteller gemeinsam zu bauen. Das heißt, das wären Chancen, die uns verwehrt bleiben.
Mhm. Da möchte ich jetzt eh gleich einhaken, weil der Begriff Architekturunternehmen, das ist ja auch etwas, was ihr immer wieder betont, dass ihr keine Hardware-Company seid im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, die man aus dem Quantenbereich kennt. Was bedeutet das genau in diesem Kontext Architektur?
Ja, also wir sind, genau wie du sagst, ein Quantenarchitekturunternehmen, damit auch das einzige weltweit übrigens. Wir sind eben kein Hardwarehersteller und auch kein Softwarehersteller. Was das bedeutet oder sozusagen das nächstliegende im Computing oder bei den Mikroprozessoren ist eben ARM. Also die Firma ARM stellt genauso wie wir Baupläne für Mikrochips her, baut diese aber nicht selber, sondern lizenziert die und ist natürlich im Moment eine der wertvollsten Firmen in Europa und generell sozusagen eine riesige Success Story. Im Quantencomputing hat sowas gefehlt und wir füllen dieses Vakuum. Was wir jetzt ganz konkret machen, ist Folgendes. Quantencomputer, wenn man sie wie es von sehr vielen Gruppen oder von vielen Playern gebaut wird, werden so gebaut wie ein klassischer Computer. Also das heißt, man hat Bits und man hat Gatter zwischen diesen Bits und dann übersetzt man das in Quantenbits und Quantengatter, dann macht man Algorithmen, dann macht man Fehlerkorrektur damit. Und unsere Architektur hat es geschafft, oder unsere Architektur schafft es, dass man das Problem anders formuliert, am Chip, also in der Hardware. Technisch bedeutet das, dass man statt die Bits zu übersetzen in Quantenbits, übersetzen wir relative Informationen zwischen zwei Bits in ein Quantenbit. Also alles ist sozusagen in relativer Information gespeichert und das nennt man die sogenannte Parität, also die Parity und daher kommt auch der Name, also Parity Quantum Computing, weil alles alle physikalischen Quantenbits, die ich dann baue, repräsentieren die Parität von klassischer Information. Und das hat dann viele Vorteile im Bau von Quantencomputern, also man kann die viel einfacher bauen, mit reduzierter Komplexität und vor allem ist Fehlerkorrektur schon integriert in die Architektur und auch die Wechselwirkungen sind schon integriert. Also das heißt, viele Probleme in der Skalierbarkeit, die erst später auftauchen, wenn man sich Quantencomputer überlegt, die jetzt auch viele Hardwarehersteller vielleicht noch gar nicht so am Schirm haben, werden durch unsere Architektur dann gelöst. Und deshalb ist jetzt eben gerade die wichtigste Zeit für uns oder generell im Quantencomputing, wo genau diese Architekturfragen gelöst werden, also wie man Quantencomputer baut. Und da haben wir eben einen Bauplan oder verschiedenste Baupläne für verschiedenste Plattformen. Und deshalb sind wir eben im Moment sehr aktiv und versuchen, uns überall einzubringen.
Was ist Parity OS?
Das Parity OS ist dann das dazugehörige Betriebssystem. Also wir haben zwei Standbeine sozusagen, oder unser Produkt besteht aus mehreren Komponenten. Das eine ist die Architektur selbst. Also da geht es darum, dass wir Patente haben, ausgearbeitete Baupläne und die dann lizenzieren. Auf der anderen Seite gibt es das Betriebssystem dazu. Das ist Software as a Service, also ein Betriebssystem, das es sozusagen nur einmal gibt, aber alle Quantencomputer dann steuert. Und das ermöglicht dann Hardwareherstellern, unsere Architektur zu nutzen, ohne dass sie selber Software dafür herstellen müssen.
Euer Geschäftsmodell ist also ein SaaS-Geschäftsmodell?
In der einen Seite? Ja, es ist nicht nur SaaS, sondern es ist tatsächlich ein Paket, wo wir hauptsächlich geht es da um die Lizenzen, also das heißt, hauptsächlich geht es um die Baupläne, aber zusätzlich gibt es noch das Betriebssystem. Daneben gibt es noch weitere Vorteile, wenn man mit uns arbeitet. Also wir machen das sogenannte Co-Design, also wenn wir mit einem Hardwarehersteller zusammenarbeiten, dann entwickeln wir mit denen gemeinsam die für ihre spezielle Plattform, wie man unsere Architektur umsetzen kann. Also mit dem japanischen Hersteller NEC zum Beispiel machen wir genau das im Moment. Und das sehen wir wirklich so als ein Paket. Also wir würden unser Geschäftsmodell nicht oder unseren Revenue Stream sozusagen nicht nur als SaaS oder nur Lizenz sehen, sondern wirklich als ein Paket aus mehreren Dingen.
Mhm. Ihr habt ja jetzt das Investment aufgenommen, haben wir darüber geredet. Was sind jetzt eure Pläne mit dem aufgenommenen Kapital?
Wie jedes Unternehmen wollen wir natürlich wachsen. Und warum wir das Kapital genau jetzt aufgenommen haben, ist, weil sich gerade etwas tut im Quantenmarkt. Und zwar sieht man, dass sich sehr viele Unternehmen jetzt konsolidieren. Das heißt, es wird in nächster Zeit wahrscheinlich mehrere Talente frei, die man gerne schnell anstellen würde. Und durch dieses freie zusätzliche Kapital können wir eben solche High-Potential-Talents schnell einstellen, ohne jetzt quasi, also außerhalb unseres Budgets, das wir geplant hätten. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, wir sind ein patentgetriebenes Unternehmen, das heißt, und Patente kosten Geld. Und je mehr Patente wir feilen können, weil uns das Kapital dazu zur Verfügung stellt, desto besser. Und Nationalisierungen weltweit sind auch relativ teuer. Und das können wir auch durch das stellen. Das sind zwei Dinge. Das dritte ist Expansion in weitere Länder. Es gibt neben Deutschland, die ja circa 3 Milliarden ins Quantum Computing investiert haben, gibt es jetzt auch Frankreich, die 500 Millionen investieren, um fürs Militär 5 Quantencomputer zu kaufen. Das wäre auch ein sehr interessanter Markt zum Beispiel, in dem man expandieren will. Oder dann der nächste Schritt Richtung USA. Also die großen Quantenunternehmen, die großen Tech-Giganten, die im Quantenbereich auf der Hardware-Seite auch sehr weit vorne sind, die befinden sich alle in der USA. Das heißt, es ist ein logischer Schritt, dass wir als nächstes dorthin gehen. Und auch da ist ein guter Finanzpolster natürlich hilfreich.
Also USA-Expansion ist fix.
Auf was für einen Weg auch immer, ja.
Und ganz grundlegend gefragt, in welchen Märkten seid ihr aktuell aktiv?
Also gestartet haben wir mit Japan, mit NEC, dann eigentlich USA und dann erst Europa. Mhm. Aber jetzt natürlich am stärksten durch den DLR-Auftrag mit Europa. Und also der DLR-Auftrag, der ist 2022 gekommen, da habt ihr auch netterweise berichtet damals.
Genau, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Genau. Und mit diesen zwei Aufträgen, die wir dort gewonnen haben mit unserem Konsortium, ist es uns halt auch möglich gewesen, erstens einmal profitabel zu werden 2023 und außerdem auch in Österreich und in Europa überhaupt zu wachsen. Und jetzt USA wäre der nächste Schritt, ja.
Du hast jetzt auch angesprochen in einer vorigen Antwort, diese Konsolidierung im Quantencomputing-Bereich. Ist das einfach ein Ausdruck dieser Gesamtkonsolidierung im Startup-Bereich oder ist da auch spezifische Entwicklungen dahinter?
Den Quantenbereich hat es wie alle anderen Bereiche getroffen. Es hat in den 2020 bis 2022 sehr viel Geld gegeben, das in den Markt gepumpt wurde. Und so ging es auch im Quantenbereich. Sicher nicht in dem Ausmaß, wie es in anderen Gebieten war, aber auch dort. Und Unternehmen, die sehr schnell wachsen und aber noch eine lange Zeit bis zur Profitabilität haben und das Wachstumskapital jetzt vielleicht in Europa nicht zur Verfügung steht wie in den USA, führt dazu, dass sich manche Unternehmen wieder verkleinern müssen. Mhm. Und das sieht man im Quantenbereich, das sieht man in anderen Bereichen, genau.
Und du hast ja auch die Rolle jetzt angesprochen von Talents Acquisition im Zuge dessen. Ist Quantencomputing ein Bereich, wo das eine besonders große Rolle spielt?
Es gibt nur endlich viele High-Potential-Talents in diesem Bereich und um die streiten sich sehr viele Unternehmen weltweit. Wir sehen auch, was in den USA, also in Europa sind die großen Universitäten, die die Personen ausbilden, die dann wirklich exzellent sind. Und wenn dann in den USA höhere Gehälter gezahlt werden und die schneller anstellen können als wir, dann ist dann ein Talent-Train, den man ein bisschen aufhalten müssen und vielleicht auch können. Und das wäre schon unser Ziel.
Wie groß ist euer Team aktuell?
Mit der Forschungsgruppe sind wir 60 Personen.
Mhm. Und ihr habt Tochterunternehmen in London und Hamburg, ist das richtig?
Genau, genau. Also Hamburg ist tatsächlich auch, weil dort der Standort von dem DLR Innovationszentrum ist und unsere Partner auch dort sind. Also wir machen das gemeinsam mit NXP. Das ist dieser große Halbleiterhersteller, den man vielleicht kennt. Und Electron, das ist der Quanten-Hardware-Hersteller. mit denen gemeinsam sitzen wir in Hamburg.
Okay, alles klar. Ihr wart ja jetzt auch kürzlich bei einer Forschungskonferenz Wirtschaftskammer in Wien zu Gast, wo es auch um das Thema, generell um das Thema Umsetzung von Forschung in die Wirtschaft gegangen ist. Ihr seid eins der bekanntesten Spin-offs in Österreich. Wie schätzt ihr die Rolle von Spin-offs aktuell in Österreich ein? Was bräuchte es da am dringendsten?
Ja, also ich bin naturgemäß ein sehr großer Fan von Spin-offs und finde eben, dass generell, wenn man sich dazu entscheidet, eine Firma zu gründen, dann sollte da wirklich ein sehr starkes Rückgrat dahinter sein an entweder einem sehr starken Patent oder eine sehr starke Erfindung oder sozusagen eine sehr starke Technologie. Das heißt, Spin-offs sind eigentlich eine sehr natürliche Form von Unternehmensgründungen, wie ich finde. Das ist natürlich meine gebiaste Version wahrscheinlich. Aber man sieht es, wenn man schaut in andere Länder, also wenn man Cambridge nimmt zum Beispiel oder Harvard oder solche großen Universitätszentren oder der ETH auch in der Schweiz, da sieht man einfach, dass das nicht nur eine sehr starke Uni ist, sondern dass da auch ein sehr starkes Spin-off-Ökosystem drumherum gebaut wird. Und da würde ich sagen, sind wir, circa 50 Jahre oder so hinterher. Also wenn man jetzt Cambridge sich anschaut, da wurde das ja schon wirklich vor Jahrzehnten gemacht. Und also wie ich vorher schon ARM erwähnt habe, Hermann Hauser, unser Mentor und Business Angel am Anfang, hat er eben, es kommt genau aus diesem Cambridge-Umfeld. Und auch im Quantencomputing sieht man einfach, dass da, wo jetzt die großen Firmen oder die relevanten Firmen herkommen, da sind auch vorher Zentren, universitäre Zentren gewesen. Und Innsbruck ist eben auch so eines. Also vielen ist es ja in Österreich gar nicht bewusst, aber Innsbruck und Wien sind ja weltweit wirklich die Zentren für Quantencomputing oder Quantentechnologie generell. Und deshalb ist es sozusagen auch kein Zufall, dass wir hier entstanden sind. Also ich glaube, Spin-offs sind etwas extrem Wertvolles, etwas, was wir in Österreich auch viel mehr machen sollten. Es ist eine gewisse Mentalitätssache in Österreich, dass man sagt, ja, entweder ist man an der Uni oder man ist nicht an der Uni und sozusagen das Dazwischen, das ist jetzt eher etwas, was man so ein bisschen skeptisch anschaut. Hier wollen wir auf jeden Fall auch eine Vorreiterrolle spielen. Ich sehe das selbst zum Beispiel bei meinen Studenten, bei meinen PhD-Studenten. Vor 20 Jahren, wenn man einen PhD gemacht hat, da war mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, entweder Professor oder man geht zu einer großen Firma, Siemens oder Infineon oder sowas. Und jetzt zum Beispiel bei uns wird oft darüber geredet, ja, kann man aus dem ein Spin-off machen, kann man aus dem ein Spin-off machen und so weiter. Also das ist wirklich etwas, wo ich glaube, dass sich die Mentalität ändert und wie gesagt, hier wollen wir wirklich eine Vorreiterrolle spielen.
50 Jahre zurück klingt aber schon dramatisch. Was bräuchte es da wirklich, dass man sagt, da kommen wir jetzt in den Aufbauprozess rein?
Ja, also da bin ich wirklich der Falsche, um etwas zu sagen. Also ich bin kein Politiker. Meine persönliche Meinung ist, dass es tatsächlich viel mit der Einstellung zu tun hat. Also es ist einfach in Österreich, und das ist einerseits eine Stärke auch, haben wir diesen Grundlagenforschungsgedanken. Also das soll gar nicht negativ gemeint sein. Bei uns ist eine sehr starke Trennung zwischen Grundlagenforschung und man nennt das dann angewandte Forschung. Also, und in Österreich ist sozusagen ein sehr starker Fokus auf Grundlagenforschung. Da sind wir auch fantastisch und das ist auch eine tolle Sache. Ich persönlich unterscheide nicht so zwischen diesen beiden Dingen. Also für mich gibt es eigentlich die Unterscheidung nicht und Quantencomputing ist für mich genauso ein Beispiel, warum man das eigentlich gar nicht so unterscheiden sollte, weil das, was wir machen, ist teilweise reine Mathematik. Also das ist ja die unterste Grundlagenforschung, die man überhaupt machen kann. Es geht ja darum, eine neue Form von Computer zu bauen. Und wir haben es irgendwie geschafft, daraus aber ein Geschäft zu machen. Und das ist für mich auch so ein Beweis, dass man diese Trennung eben nicht so machen soll. Und auch hier würde ich eine gewisse Vorreiterrolle sehen, dass man diese Trennlinie da ein bisschen weicher sieht.
Mhm. Magdalena, was würdest du sagen, wie wichtig sind Spin-offs für den Standort Österreich?
Also ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt von den letzten 10 Jahren, was wir probiert haben. Wir haben probiert, diese 50 Jahre, die Cambridge voraus ist, in Österreich etwas aufzuholen mit meiner vorherigen Firma, die damals Hermann Hauser mitgegründet hat. Das war genau, um Spin-offs zu fördern, weil unserer Meinung nach das ist der einzige Weg, wie die Forschung dann auch die Wertschöpfung im eigenen Land halten kann. Also wenn ich aus der Forschung heraus ausgründen kann, ich kann ein Unternehmen bauen, ich kann dann Mitarbeiterinnen einstellen, ich kann dann Umsatz machen und halte es in Österreich. Das ist ein Weg, wie man quasi Wertschöpfung in Österreich halten kann. Also ich bin sehr überzeugt, dass wir Spin-offs unbedingt brauchen. Ich glaube aber auch, dass es neben der Einstellungssache auch klare Richtlinien braucht. Und ich habe leider den Leitfaden noch nicht gelesen, der jetzt neu draußen ist für Spin-offs. Ich hoffe aber, dass dort drin steht, dass Anteile am Unternehmen nicht das Wichtigste sind für eine Universität, sondern dass das Unternehmen überhaupt florieren kann. Weil ein Patent allein ist kein Unternehmen, das die Wertschöpfung zurückbringt, sondern da gehören Personen dazu, die das aufbauen müssen, die dann den Markt auch verstehen, die wissen müssen, wie damit der Geschäftsmodell aufbaut. Und da brauche ich einfach auch die Freiheit, dass ich das mal probieren darf. Also man sollte nicht das Spin-off killen, bevor es überhaupt einen ersten Schritt getan hat, indem man es jahrelang in Verhandlungen verstrickt, bevor man es ausgründen lässt.
Ist diese, weil du das mit den Anteilen jetzt so betonst, ist das etwas, was du, sage ich mal, in Österreich wahrnimmst, dass diese Vorstellung noch vorherrscht?
Das ist nicht nur in Österreich. Okay. Also das gibt es europaweit noch wahnsinnig viel aufzuholen. Es gibt immer wieder Leitfäden, die aber leider dann nicht das Goldene vom Ei sind, sondern man braucht klare Richtlinien, wo klar ist, eine Universität braucht einfach nicht zu viel Anteile. Es ist besser, es einfach mal zu versuchen. Und mal, also es kann ja, natürlich kann es schief gehen, aber das Größte, was schief gehen kann, ist, dass das Patent dann vielleicht wieder zurückgeht an die Uni. Aber was nicht passieren sollte, ist, dass es überhaupt nicht versucht wird. Und das passiert aber oft, wenn man das Spin-off sofort am Anfang mit zu viel Kontrolle und zu viel wenig Freiheit und zu viel Verhandlung erdrückt. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass das Patent bitte im Spin-off ist und nicht an der Uni.
Okay. Das Thema Quantencomputing ist aber schon eines, das sich für Spin-offs besonders eignet, oder nicht?
Also ich glaube, dass es gar nicht anders geht als an der Uni raus. Also, oder es ist in großen Tech-Giganten entstanden, aber die ganze Forschung kommt aus der Uni raus. Also das ist ein sehr forschungslastiges Gebiet. Kennen wir irgendein Unternehmen, was kein Spin-off ist von irgendeiner Uni? Ich glaube, sehr selten.
Ja, oder zumindest die Gründer kommen direkt von der Forschung. Also Quantencomputing wird an der Uni gemacht, so wie eben Halbleiter vor 70 Jahren auch Uni-Forschung waren. Und daran kann man auch irgendwie den Pfad, glaube ich, messen, wie das Quantencomputing weitergehen wird. Es muss diese Abnabelung geben von der Uni oder von den Universitäten, so wie die Mikroprozessoren eben vor 70 Jahren oder so. Und dann muss diese Forschung wirklich in den Unternehmen passieren. Und das würde ich dann tatsächlich als angewandte Forschung bezeichnen. Und das ist, glaube ich, auch für uns dann eine Zeitskala, wie Quantencomputer funktionieren werden. Also wir sind jetzt am Moment, wo wir Transistoren bauen. Und sozusagen bis wir ein iPhone haben, wird es noch etwas dauern.
Und die Schlussfolgerung ist ja dann schon, wenn man das jetzt so schildert, was ihr da sagt, es ist dann eigentlich total essentiell, wenn man im Bereich Quantencomputing einigermaßen mitreden möchte als Europa oder welche Region man auch immer heranziehen möchte, dass man ein günstiges Umfeld für Spin-off schafft.
Selbstverständlich. Ja. Also im Quantencomputing und ich glaube in allen sozusagen Gebieten, wo es wirklich um diese Forefront der Technologie geht, da ist es einfach entscheidend, dass man auch ganz vorne dabei ist. Also es hilft im Quantencomputing nichts, wenn man sozusagen in der zweiten oder dritten Reihe steht. Das ist sozusagen mehr oder weniger wertlos, weil das so ein Rennen ist und so eine Competition weltweit, wo man einfach ganz vorne einen Vorteil liefern muss. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir sehen. Also bei uns in Parity QC herrscht ein extremer, würde ich sagen, Exzellenzgeist. Also es, das hat gar nicht jetzt damit zu tun, dass man irgendwie da verbissen oder so ist, sondern es geht einfach darum, dass wir sehen, wir können da ganz vorne mitspielen. Wir können mit Harvard reden und wir können denen etwas liefern, was sie nicht haben. Oder wir können mit Google reden oder wir können mit IBM reden und so weiter. Wir können mit den ganz Großen mitreden. Und das ist schon etwas, wo wir sehr stolz drauf sind, was aber wirklich nur aus einem Umfeld möglich ist, wo die Exzellenz schon da war. Und deshalb noch einmal das Plädoyer, also starke universitäre Landschaft, aus der man rauskommt. Und da ist Österreich wirklich im Quantencomputing oder Quantentechnologie weltweit führend. Und wir haben das, dieses Momentum irgendwie nutzen können.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich würde damit auch zum Ende kommen. Wir sind gespannt, was bei euch alles passieren wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Und wir freuen uns natürlich von euch zu hören, werden auch weiterhin darüber berichten. Wolfgang, vielen Dank fürs Dabeisein. Magdalena, auch dir vielen Dank fürs Dabeisein und für eure Zeit heute. Auch euch, liebe Zuseherinnen und Zuseher, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt uns gewogen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao. Thank you.